Eine Sendung des Lateinamerika-Komitees Ulm, alle 14 Tage auf 102,6 MHz bei Radio Free FM. Alchimia!
Contrastes, un programa radial del Comité Latinoamericano de Ulm que se transmite cada 14 días por las ondas de Radio Free FM.
Ja, willkommen hier bei Radio Free FM, bei der Sendung Contrastes des Ulmer Lateinamerika-Komitees hier bis 18 Uhr auf der 102,6. Wir wollen uns heute dem Thema politische Bildung widmen. Und zwar geht es um das Basisbildungsprogramm der Ulmer Attac-Gruppe, das jedes Semester an der Ulmer Volkshochschule veranstaltet wird. Und wir wollten da heute auf einige besondere Veranstaltungen hinweisen. Und heute im Studio sind Rainer Tettenborn, Bernhard Gärtner und Thomas Dombeck. Ja, hier ist Contrastes bei Radio Free FM von 17 bis 18 Uhr auf der 102,6. Und unser heutiges Thema ist ja das Basisbildungsprogramm an der Ulmer Volkshochschule, was ja eine Koproduktion ist von der Volkshochschule Ulm und der Ulmer Attac-Gruppe. Das gibt es ja schon eine ganze Reihe von Jahren. Weiß nicht, Heiner, vielleicht erklärst du uns kurz mal, was steckt hinter diesem Basisbildungsprogramm für eine Idee?
Die Idee dahinter ist, dass man heute zwar mit viel Information überschüttet wird, über die Massenmedien, übers Fernsehen, Zeitungen, natürlich auch inzwischen sehr stark über das Internet, aber es trotzdem gar nicht so einfach ist, aus dieser Informationsflut die dahinterstehenden Strukturen, politischen Strukturen, wirtschaftlichen Strukturen zu erkennen, und dass deshalb ein Ansatz von Attac ist, also jetzt auch gerade von unserer Gruppe in Ulm, sich darüber zu Gedanken zu machen, wie unsere Welt eigentlich funktioniert, was genau hinter den einzelnen Prozessen steht, und das eben im Sinne einer Selbstaufklärung, also sich darum zu bemühen, einfach mehr zu verstehen, über die Abläufe das herauszufinden. Und das ist natürlich ganz im Sinne des Bildungsauftrags der Volkshochschule. Und deswegen arbeiten wir da seit Jahren sehr gut zusammen, diesen Bildungsauftrag im Sinne einer grundlegenden politischen Bildung. Da geht es in keiner Weise um Parteipolitik, sondern da geht es einfach darum, sich zusammen Gedanken zu machen, zusammen fortzubilden, wie die Sachen ablaufen. Die Meinung, die sich jeder daraus bildet, dann aus diesem Wissen, die ist ja...
Vielleicht sollte man das auch mal festhalten, dass der Begriff Politik nicht ausschließlich durch Parteien belegt ist, auch in Deutschland. Und ja, dass also, durchaus jeder in dem politischen Prozess ja partizipieren kann.
Ja, und dass eben man aber nur sinnvoll partizipieren kann, wenn man sich drum kümmert und versucht, erstmal den Fakten nachzugehen und sich dann auf der Basis eine Meinung dazu zu bilden.
Das heißt auch überhaupt mal ungefilterte Informationen zu geben, also nicht irgendwie durch das Auge von irgendeinem Medienkonzern wahrgenommen oder so.
Zum Beispiel?
Sondern auch wirklich mal authentische Informationen zu geben.
Das ist natürlich das große Ziel, was wir zu erreichen versuchen mit dem Basisbildungsprogramm.
Jetzt habe ich das hier vor mir von diesem Semester. Das ist im Oktober losgegangen und soweit ich sehe, ist ungefähr jeden Monat eine Veranstaltung. Das ging los am 12. Oktober mit einer Veranstaltung über faire Produktion, fairer Handel, fairer Konsum mit einem Referenten, glaube ich, von der christlichen Initiative Romero war es. Ne? Und ja, wie lief das ab? War das ein Erfolg, die Veranstaltung?
Also aus unserer Sicht sehr. Es hat uns sehr weitergebracht. Der Grundgedanke ist ja zunächst mal, in Deutschland sind sehr weitgehende Bestimmungen verwirklicht zum sozialen Schutz, zum Umweltschutz. da denke ich, können wir im weltweiten Vergleich können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir hier leben dürfen mit den ganzen Standards, die bei uns über die letzten 100 Jahre sukzessive erarbeitet worden sind. Und es ist aber natürlich so, andererseits, dass wir ja wissen, dass, ich denke mal, nahe an 90% der Produkte, die wir täglich in der Hand haben, die wir täglich kaufen irgendwo, dass die gar nicht in Deutschland hergestellt worden sind und viele auch nicht in der EU, sondern in ganz anderen Ländern. Vieles kommt aus China, weiß man natürlich, gerade bei Kleidung kommt aber auch vieles aus Asien, besonders Bangladesch, Indonesien, Vietnam, kommt auch einiges immer aus Südamerika, Mittelamerika. Und dort existieren eben keine solchen Standards wie bei uns, was Löhne, soziale Bedingungen, Arbeitsbedingungen und auch Umweltbedingungen angeht. Und da sind wir seit Jahren dabei, uns darüber Gedanken zu machen. Unser Stichwort dabei oder unsere Stichworte dabei sind faire Produktion, fairer Handel, fairer Konsum. Da ist es aber wirklich, wie wir festgestellt haben, in den letzten Jahren äußerst schwierig, an verlässliche Informationen zu kommen, unter welchen Bedingungen Produkte, die man hier einfach so irgendwo im Laden kaufen kann, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. Und deshalb haben wir dazu den Mike Pflaum eingeladen, der war dann im Oktober da und hat berichtet, der beschäftigt sich wirklich hauptberuflich damit, besonders im Bereich Kleidung. Wie wird Kleidung auf der ganzen Welt hergestellt, unter welchen Bedingungen? Das war also unheimlich spannend, die Beispiele, die er gebracht hat. Zum einen aus Mittelamerika, zum anderen aus Bangladesch. War es schon erschreckend zu hören, dass dort die Näherinnen, das sind meistens Frauen, die da beschäftigt sind, unter erbärmlichsten Bedingungen 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeiten und dann aber einen Lohn verdienen, mit dem sie nicht mal einen Bruchteil des Existenzminimums für ihre Familie abdecken können. Also nach seinen Daten, die sehr ausführlich ermittelt worden sind von solchen Initiativen, ist der Lohn, den die dafür bekommen, ungefähr ein Drittel bis ein Viertel leider nur des Existenzminimums ihrer Familie und das für Vollzeitarbeit. Das heißt also, eigentlich können die nicht mal die Schule für ihre Kinder finanzieren. Ihre Kinder müssen dadurch auch mitarbeiten, wenn sie so wenig verdienen von diesen Frauen. Und es ist auch nicht gesichert, dass die Familie genug zu essen hat, obwohl sie den ganzen Tag arbeiten. Und gut, jetzt kann man sich fragen, was haben wir damit zu tun? Ich denke, es ist ganz einfach. Wir sind Teil des ganzen Systems, wenn wir unser Geld dafür hergeben, dass das so passiert, weil mit diesem Geld wird das ganze Handelssystem finanziert. Das heißt, ich denke, wir haben da auch eine große Verantwortung, was eigentlich dort dann im Einzelnen abläuft. Und das war dann, ja.
Pflaum dann eben auch Beispiele gebracht, was wir hier konkret als Verbraucher tun können in der Richtung.
Das war sehr spannend. Er hat aufgezeigt, dass eigentlich die Mehrkosten jetzt zum Beispiel eines Kleidungsstücks in Deutschland, wenn das zum Beispiel 50 Euro kostet, ist der Lohnanteil nur Pi mal Daumen im Bereich von 1 Euro, den jetzt tatsächlich die betreffende Näherin erhält für das Kleidungsstück.
Das heißt, das spielt dann eigentlich auch keine Rolle, ob ich jetzt eine Jeans für 20 Euro oder für 100 Euro im Laden kaufe.
Das muss zumindest keine Rolle spielen. Es hängt eigentlich damit erstmal gar nicht zusammen, weil der geringste Teil des Preises geht eigentlich letztlich auf die Lohnkosten zurück. Das heißt aber umgekehrt auch, wenn der Lohn verdoppelt würde, was dann schon halbwegs menschenwürdige Arbeitsbedingungen ermöglichen würde, wenn der Lohn also verdoppelt würde in diesen Ländern, dann würde sich das erstmal nur mit einem Euro auf den Preis niederschlagen. Das heißt also, die Hose oder das Kleidungsstück würde eben nicht 50 Euro kosten, sondern 51 Euro. Oder es würde nicht 19,99 Euro, sondern 20,99 Euro kosten. Und ich denke, dass wir da als deutsche Verbraucher, dass da wirklich die wenigsten von uns die, ich nenne es jetzt mal Ausrede haben, dass wir da sagen können, das könnten wir uns ja auf keinen Fall leisten.
Also es ist eher eine Frage der Versorgung und der Verteilung dieser fairen Kleidung im Prinzip.
Ja, und der Kontrolle natürlich. Das ist das Schwierige, weil er hat es auch aufgezeigt. Er hat da wirklich sehr viel Wissen darüber, wie die Produktionsketten, die Lieferketten ablaufen. Es weiß eigentlich fast niemand, auch die Unterlieferanten von den großen Handelsketten wissen gar nicht mehr genau, wo im Einzelnen das einzelne Kleidungsstück dann tatsächlich hergestellt wird. Das heißt, da ist schon eine große Anstrengung notwendig, da Transparenz reinzubringen, um das Ganze kontrollieren zu können. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht gemacht werden kann. Es ist einfach eine Frage des Willens und ist eine Frage dessen, ob der Verbraucher das fordert und bereit ist, dafür ein kleines bisschen mehr Geld auszugeben, wenn es überhaupt notwendig ist.
Also ein Thema, über das man sicherlich mehrere Sendungen noch füllen könnte. Ganz anderes Thema kam dann im November zur Sprache. Da gab es einen Themenabend zur NATO. Die NATO, ein Verteidigungsbündnis. Was war das für eine Veranstaltung?
Da haben wir uns die Frage gestellt, ob die NATO tatsächlich noch als Verteidigungsbündnis gesehen werden kann. Wir haben zunächst einen Vortrag gesehen auf Video von einem Schweizer Historiker, der als Wissenschaftler Quellen analysiert hat aus den letzten 50 Jahren oder 60 Jahren, Quellen aus der Politik, aus Untersuchungsausschüssen, und hat eben aufgezeigt, dass es innerhalb der NATO geheime Strukturen gab, die komplett illegal waren, die also Armeen oder Geheimarmeen in der Armee oder in den Geheimdiensten dargestellt haben, die in keiner Weise demokratisch kontrolliert oder legitimiert waren. Das hat er ganz nüchtern, wissenschaftlich, sachlich anhand von Beispielen und Belegen aufbereitet, hat daraus auch ein Buch geschrieben, das veröffentlicht ist, eben genau mit dem Titel Die NATO-Geheimarmeen in Europa, und ist also sehr spannend und führt einem vor Augen, dass der Bürger wahrscheinlich mehr tun muss auf Dauer, um die Strukturen zu kontrollieren, die sich bilden in Staaten, um zu verhindern, dass eben solche illegalen Sachen ablaufen. Es war also sehr spannend. Wir haben uns dann nach diesem Film weiter noch selber Gedanken gemacht, hatten das auch vorbereitet über Texte von der heutigen NATO-Strategie, auch aus dem Weißbuch der Bundeswehr. Und wenn man das liest, das haben wir dann zusammen gemacht, einfach diese offiziellen, öffentlich zugänglichen Texte gelesen, kommt man also drauf, dass die Bemerkungen, die zuerst der damalige Bundespräsident Köhler und auch jetzt der Minister zu Guttenberg gemacht haben über die Frage, warum gibt es Auslandseinsätze der Bundeswehr, wie sind die berechtigt, legitimiert, sind drauf gekommen, dass das eigentlich deren Bemerkungen ein alter Hut ist. Es steht im Strategiepapier der NATO so ähnlich drin. Es steht im Weißbuch der Bundeswehr von 2006 ganz ähnlich drin. Man kann es, wenn man es ein bisschen zugespitzt, verkürzt formuliert, kann man sagen, da steht drin, Krieg darf auch für wirtschaftliche Interessen geführt werden. Das ist natürlich dann die Frage, ob man, wenn man Krieg für wirtschaftliche Interessen führt, ob das dann ein Verteidigungskrieg ist oder sein kann.
Mhm. Also interessante Hintergründe, auch mit sehr aktuellem Hintergrund, zum Beispiel Afghanistan. Und ich schlage vor, wir machen erstmal wieder Musik und wenden uns dann den Veranstaltungen zu, die noch anstehen. Wir haben vorhin so kurz resümiert, was in der Richtung schon gelaufen ist, und es stehen ja jetzt noch einige Veranstaltungen aus, die jetzt noch während diesem Volkshochschulsemester laufen bis Mitte Februar. Und da wäre zum einen natürlich zu erwähnen eine Veranstaltung, die gleich morgen Abend um 19 Uhr in der Volkshochschule stattfindet, zum Thema, das Thema ist solidarische Weltwirtschaftsordnung mit der Referentin Heike Hensel, die ja Mitglied des Bundestags ist und sich da auch sehr intensiv schon mit dem Thema Entwicklungspolitik natürlich befasst. Dazu möchten wir ein bisschen mehr sagen, das machen wir dann im nächsten Teil, und zunächst noch ein kurzer Überblick über das weitere Programm dann in diesem Semester. Da ist jetzt zunächst mal eine Veranstaltung, auf die ich hinweisen möchte, die nicht direkt von ATTAC initiiert wird, sondern von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen in Ulm, nämlich allen regionalen Eine-Welt-Gruppen, die es so in Ulm und um Ulm herum gibt. Das ist das Allerweltsfest, ja schon, glaube ich, inzwischen zum 10. oder 11. Mal findet es statt und ist ja irgendwie auch zu einer festen Einrichtung so in der Vorweihnachtszeit in Ulm schon geworden. Also das am nächsten Sonntag, 12.12. im Roxy, mit, wie gesagt, vielen unterschiedlichen Eine-Welt-Gruppen, die Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützen. Daneben gibt es verschiedene Vorträge. Es werden Schüler über Schülerprojekte an Ulmer Schulen erzählen. Es gibt ein kulturelles Programm, es gibt Musik und es gibt auch natürlich Essen aus allen möglichen Ländern zum Thema passend. Also das ist sicher auch eine lohnende Veranstaltung, wie gesagt, am nächsten Sonntag, 12.12. ab 11 Uhr im Ulmer Roxy. Und die Woche drauf, am 15.12., gibt es eine Einführungsveranstaltung von Anders Ulm. Und wir haben ja jetzt auch Vertreter von diesem Netzwerk Anders Ulm da. Vielleicht kannst du, Bernhard, ein bisschen erzählen, was ist Anders Ulm eigentlich?
Also Anders Ulm ist eine Informationsplattform für engagierte Menschen und Gruppen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere Welt einsetzen wollen. Das ist eigentlich eine Internetseite, die eine Gruppenvorstellung der einzelnen Gruppe zeigt und ihre Kontaktdaten dazu. Das heißt, wenn mich die Gruppe anspricht und ich mich dafür interessiert, engagieren möchte, finde ich da die notwendige Daten. Dann gibt es einen gemeinsamen Veranstaltungskalender. Das heißt, wenn ich also abends irgendwo hin will oder meinen Termin planen, dann schaue ich da rein und sehe, okay, das sind die Veranstaltungen, die diese Gruppen in den nächsten Monaten machen. Das vermeidet Überschneidungen und so kann man eigentlich seine Abende besser planen.
Mhm. Also zunächst mal Gruppenverzeichnis und Terminkalender, genau. Also so in der Richtung.
Richtig.
Lässt sich immer schwer in ein Wort fassen, also für alle engagierten Gruppen.
Genau, von Attac bis Greenpeace. Es kommen immer mehr Gruppen dazu. Mhm. Und am besten einfach mal ins Internet reinschauen, anders-ulm.de. Dann seht ihr, es ist unheimlich einfach zu bedienen, es ist unheimlich einfach zum Anschauen und es gibt unheimlich viele Rückschlüsse, was kann man eigentlich die nächsten Wochen, Monate abends tun.
Also es gibt ja auch noch gewisse Planungen, was diese Plattform an weiteren Projekten noch vorhat.
Also geplant ist unter anderem ein alternativer Einkaufsführer für die Region mit Schwerpunkt eben auf Ulm und Umgebung. Das heißt, da sollen Hofläden rein, da sollen Produzenten von interessanten Gütern hier in der Gegend rein, von Kleidung, Schuhe, ja, und alternativ, also Möbel, einfach alles, das anders ist, das eben nicht der Mainstream ist, sondern die Unterstützung verdienen. Und für uns natürlich auch interessant, oft suche ich was, aber ich weiß nicht, wo ich es finden kann. Ich möchte zwar gern faire Kleidung kaufen, ich möchte bestimmte Lebensmittel kaufen, aber ich weiß zunächst mal nicht, wo ich sie finde. Mhm. Und
da also möchten wir einfach eine Plattform bieten. Wenn man es kurz nochmal auf den Punkt bringt, würde ich sagen, also es spielt einmal natürlich der Punkt biologische Produktion eine Rolle. Es spielt der Punkt eben soziale Gerechtigkeit, fairer Handel eine Rolle und es spielt eben auch die Regionalität eine Rolle. Das heißt, was kann ich direkt hier in der Region ohne große Transportwege eben beziehen oder kaufen?
Richtig. Und dann ist noch ein weiteres Thema angedacht. Wir möchten ein Forum dort einrichten zum Gedanken- und Informationsaustausch auch eben im Kontext, den du gerade eben genannt hast.
Das heißt, so eine Plattform oder so ein Netzwerk lebt ja einfach von den Leuten, die dann dazukommen und mitmachen.
Richtig.
Und dazu sind natürlich alle, die sich für solche Themen interessieren oder stark machen, herzlich eingeladen, auch daran teilzunehmen.
So ist es. Wir haben einiges an Einladungen rausgeschickt und nach, je nach den Entscheidungsprozessen innerhalb der Gruppen, kommen die Gruppen. Und deswegen machen wir diese Einführungsveranstaltung, um Ihnen eigentlich zu zeigen, wie einfach eigentlich das System zu bedienen ist und wie einfach es eigentlich ist, mitzumachen.
Und dazu wird es eben am 15. Dezember, jetzt nächste Woche, in der Volkshochschule um 20 Uhr eine Einführung geben für alle Interessierten. die mal gucken wollen, was ist an das Ulm und wie kann ich das bedienen. Gut, wir gehen mal einen Schritt weiter. Am 11. Januar gibt es dann eine Filmveranstaltung. Der Film heißt Die 11. Stunde.
Richtig, Die 11. Stunde oder 5 vor 12. Da geht es um den Zustand unseres Planeten. Und der Film sucht Auswege aus unserem ökologischen und ökonomischen Desaster, in das wir uns reinmanövriert haben. Im Film kommen Evolutionsbiologen, Naturwissenschaftler, Historiker, Umweltaktivisten und natürlich auch ein paar Persönlichkeiten zu Wort. Also es zeigt eigentlich den Status und auch Lösungswege, wie man sich die vorstellen könnte.
Gut, und die letzte Veranstaltung in diesem Semester wird am 15. Februar 2011 stattfinden. Nicht 2010, wie es hier steht. Also nächsten Februar. Dann ist das Thema faire Beschaffung in Ulm. Was ist jetzt darunter zu verstehen? Also zunächst mal hatten wir am Anfang schon, was du, Heiner, gesagt hast über faire Kleidung und fairen Handel. Gilt natürlich auch im öffentlichen Beschaffungswesen. Und dann nochmal zur Verdeutlichung, worum geht's da eigentlich? Die öffentliche Verwaltung ist nämlich der größte Konsument in Deutschland und in Europa. In Deutschland macht es insgesamt 13% des Bruttoinlandsproduktes aus, was ungefähr einer Zahl von 300 Milliarden Euro pro Jahr entspricht. Und davon entfallen wiederum 60% auf die Kommunen. Das heißt, wenn man da einheitliche Standards und Vorschriften findet, dann würde man sehr erhebliche Einflussmöglichkeit eben auf den Markt entfalten können. Also Beispiele vom Einsatz von fair gehandelten und ökologisch korrekten Produkten wären natürlich einmal das Thema Papier, also Recyclingpapier mit dem blauen Engel zum Beispiel, dann Beschaffung von Arbeitskleidung aus fairer Produktion oder eben auch biologisch produzierten Kaffee und Saft bei öffentlichen Veranstaltungen. Und was immer wieder auch natürlich zitiert wird, das Thema Green IT, das heißt energieeffiziente EDV-Geräte und eben auch nachhaltig produzierte. Das Land Baden-Württemberg hat ja in dieser Richtung eine sogenannte Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, auch das Beschaffungswesen unterliegt natürlich den, oder sagen wir mal, dem Wunsch auch nachhaltig zu sein. Da gibt es seit 2008 immerhin einen Beschluss, dass die öffentliche Verwaltung auf Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit verzichten sollte. Also es sind alles so ja etwas laue Vorschläge und keine Vorschriften in dem Sinne. Es gibt zum Beispiel auch einen Leitfaden des Städtetags Baden-Württemberg zur sozialen Beschaffung. Reell ist es aber so, dass hier keine verbindlichen Vorschriften in diesem Bereich bei den meisten Kommunen da sind. Einige machen das schon lange, aber die meisten eben noch nicht. Und dazu gibt es eben die Veranstaltung am 15. Februar. Das wird eine Podiumsdiskussion sein. Es ist noch nicht so ganz klar, wer alles am Podium sitzen wird. Auf jeden Fall natürlich Vertreter der Stadt Ulm. Also entweder die Leute, die für Beschaffung zuständig sind, oder wir haben auch den Oberbürgermeister Ivo Gönner eingeladen. Mal schauen, ob der Zeit hat. Und es wird unter anderem auch ein Vertreter aus Ravensburg kommen, einer Stadt oder einer Kommune, die schon seit annähernd 10 Jahren eben faire Beschaffung betreibt und da eine ganze Menge Erfahrungen hat. Also sicherlich wird das auch eine sehr interessante Veranstaltung, 15. Februar, 20 Uhr in der Ulmer Volkshochschule. Ja, heute bei Kontrastes das Basisbildungsprogramm der Ulmer Attackgruppe und der Ulmer Volkshochschule. Wir haben ja gesagt, morgen Abend findet schon die nächste Veranstaltung dazu statt. Deswegen eigentlich ja auch die heutige Sendung an diesem 6.12. eben. Also morgen 7.12. um 19 Uhr gibt es in der Volkshochschule Ulm eine Gesprächsveranstaltung zu einer solidarischen Weltwirtschaftsordnung. Eingeladen dazu ist die Heike Hensel. Die ist Sprecherin der Fraktion Die Linken im Bundestag zum Thema Entwicklungspolitik, entwicklungspolitische Sprecherin, genau so muss es heißen, und hat sich natürlich mit dem Thema schon sehr weit auseinandergesetzt, kennt viele gute und natürlich auch viele schlechte Beispiele aus diesem Bereich. Wenn man jetzt sagt, eine solidarische Weltwirtschaftsordnung ist notwendig, muss man ja erstmal erklären, was ist eigentlich die Kritik an der jetzigen Form der Weltwirtschaft?
Zunächst mal denke ich, dass ich da für uns als Attac-Gruppe in Ulm oder auch für mich persönlich spreche, wenn ich sage, wir haben jetzt nichts gegen die Globalisierung als solche, weil die ist einfach ein Fakt. Man kann auch sagen, ich bin gegen Ebbe und Flut, das bringt auch gar nichts. Ja. Deswegen, wenn das oft so dargestellt wird, Leute von Attac seien Globalisierungsgegner, das sehen wir selber jetzt überhaupt nicht so. Es geht uns mehr um die Frage danach, wie findet diese Globalisierung statt, nach welchen Regeln findet die statt oder nach welchen Nichtregeln, die eben noch nicht gesetzt worden sind und vor allem nicht durchgesetzt werden bisher. Was zu beobachten ist in der Weltwirtschaft, und zwar beschleunigt sicherlich seit in den letzten 30, 40 Jahren, ist, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden. Es ist also so, wenn heute ein Unternehmen in Deutschland produziert, sieht es sich mit Konkurrenz aus Indien, aus China, aus vielleicht sogar noch weniger entwickelten Schwellenländern gegenüber oder ausgesetzt, die die hiesigen Produktionsstandards meilenweit unterlaufen. Also Standards meine ich jetzt im Sinne soziale Absicherung der Arbeitnehmer, soziale Rechte der Arbeitnehmer,
Arbeitssicherheit,
Arbeitsschutzbedingungen, genauso im Hinblick auf Umweltstandards. Ja, und wenn ein Unternehmen dann groß genug ist und sich das leisten kann, dann kann es einfach sagen, ich gehe in ein anderes Land und nutze dort, muss dort, weil mich drängt der Markt ja, das zu tun. Ich muss ja meine Produkte möglichst günstig verkaufen. Also muss ich in ein anderes Land gehen, wo die Standards nicht so hoch sind. Wenn man das weiterspinnt, dann führt es natürlich einerseits dazu, dass die Standards in den bedrohten Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, unter Druck stehen, diese mühsam erreichten Standards. Andererseits führt es aber dazu, dass die Standards in anderen Ländern gar nicht erst gebildet werden, weil die ja sozusagen Interesse haben, die Arbeit aus Hochlohnländern, aus Ländern mit hohen Standards abzuziehen. Weil es jetzt aber weltweit keine verbindlichen Regeln für diese Standards gibt, sind die Länder munter dabei, sich hinsichtlich dieser Standards auch zum Beispiel im Steuerwettlauf zu unterbieten. Zum Schluss könnte es also so sein, dass auf der ganzen Welt die Staaten total ausgehöhlt sind, weil und auch die Produktionsbedingungen nur auf dem niedrigstmöglichen Niveau stattfinden, aber nicht mehr den Menschen dienen. Ich denke, das ist in vielen Ländern heute schon der Fall, und bei uns wächst der Druck und wächst auch der Druck darauf, diese Standards langsam wieder zurückzufahren. Außerdem.
Das heißt, das wird ja prinzipiell ausschließlich immer mit diesem Produktionskostenargument hantiert, ne?
Ja, und das ist ja auch verständlich, nicht? Wenn ich hier Unternehmer bin in Deutschland, ich muss mit Produkten konkurrieren, die in Ländern hergestellt worden sind, wo es diese Sozial- und Umweltstandards eben überhaupt nicht gibt, in der Form, wie es hier in Europa gibt. Umgekehrt ist es natürlich dann auch nicht gut zu sagen, ja, wir produzieren hier alles so sauber und so gerecht und die anderen machen so viel Schweinerei in anderen Ländern, Umweltsünden, wenn wir dann die Produkte von dort kaufen. Das ist, verträgt sich natürlich auch nicht ganz, zu sagen, ja, wir machen das hier alles ganz sauber und die dreckig hergestellten Produkte importieren wir dann. Das heißt also, eigentlich müsste man sich weltweit darauf einigen, Standards, Mindeststandards zu definieren und die dann auch einzuhalten und durchzusetzen. Ein weiterer Punkt in der jetzigen Weltwirtschaftsordnung, der sicherlich sehr schädlich ist, ist, dass die im Grunde genommen die Finanzwirtschaft es geschafft hat, die reale Wirtschaft und auch die Politik in eine dermaßen Abhängigkeit zu bringen, die so bedrohlich ist, dass ganz offenbar Regierungen sich innerhalb von wenigen Tagen dazu durchringen können, über Summen zu entscheiden, die dann in die Finanzwirtschaft gepumpt werden, von denen man sich nicht mal hätte träumen lassen, dass die existieren in dieser Weise. Also das heißt, Summen, die dann der Steuerzahler letztlich irgendwann wird tragen müssen oder über eine Inflation dann ausgeglichen werden, diese Summen werden der Finanzwirtschaft zur Verfügung gestellt, weil die verspielt, verzockt worden sind, in irgendeiner Weise jedenfalls nicht mehr da sind. Und das Ganze ist ja nur möglich, weil die Abhängigkeit der Realwirtschaft und der Politik so groß geworden ist. Also auch hier gibt es weltweit einen riesigen Regelungsbedarf und ganz offensichtlich sind bisher die Regierungen nicht in der Lage, diese Regelungen zu treffen. Und wir denken eben, da braucht es ein ganz, ganz großes Umdenken, was von der Bevölkerung, von den Bevölkerungen her kommt und Druck auf die Regierungen ausübt, dass hier und auch auf die etablierten Parteien, dass hier andere Regelungen, und zwar eben internationale Regelungen, gefunden werden. Es ist also auch sicherlich stecken auch unsere Politiker da in der Zwickmühle. Die können viele Sachen nicht machen, solange China, solange Indien, solange andere Konkurrenten auf dem Weltmarkt da nicht mitziehen. Das heißt, wir müssen uns als Deutsche, als europäische Verbraucher und Konsumenten und Arbeiter, Arbeitnehmer, vielleicht auch kleine Unternehmer, sicherlich, denke ich, oder auch mittelgroße Unternehmer. Wir müssten uns alle verbünden mit den ähnlichen Leuten in China und in Indien und in Indonesien, die im Grunde genommen die gleichen Interesse haben, nämlich Interessen haben, sich nicht ständig gegenseitig zu unterbieten.
Und jetzt sind wir eigentlich schon mitten bei dem Thema, wie kann eine solidarische Weltwirtschaftsordnung aussehen? Dazu gleich mehr, jetzt aber erst nochmal eine Musik zwischendurch. Ja, wir hatten gerade von der Weltwirtschaft gesprochen und wie eine solidarische Weltwirtschaftsordnung aussehen könnte. Jetzt waren wir aber eher noch beim Thema Entwicklungspolitik. Was läuft denn falsch jetzt in der augenblicklichen Entwicklungshilfe der EU und auch natürlich in Deutschland?
Also wir können noch so viel Schulbildung und über Entwicklungshilfe importieren in die, sagen wir, afrikanischen Länder. Solange die gut ausgebildeten Leute dann dort keine Industriejobs haben, diese Bildung nicht umsetzen können, wird sich in den Ländern nichts tun. Das ganze Problem steht eigentlich in der Wertschöpfungskette, ja, die seit der Kolonialzeit aufgebaut wurde. In Afrika, Asien werden Rohstoffe abgebaut, nach Europa importiert, dort weiterverarbeitet, ja. Und dieser höhere Wert, der wird dann abgeschöpft, indem man die Produkte wieder weltweit verkauft. Ja. Das heißt, wir verdienen an den Rohstoffen und die anderen Länder müssen sie wieder teuer kaufen. Das heißt, das Geld bleibt bei uns und die Probleme bleiben in den armen Ländern. Das heißt, in dieser Wertschöpfungskette muss sich was verändern, wenn wir in der Entwicklungshilfe etwas verändern wollen.
Vielleicht kann man da ergänzen, dass es auch nicht so ist, dass das alles nur so freiwillig stattfindet von den Entwicklungsländern, sogenannten Entwicklungsländern. Es gibt viele Berichte darüber, die leider nicht in den deutschen Massenmedien nicht so gerne thematisiert werden, dass hohe Regierungsleute, Leute im Parlament in vielen Ländern von westlichen Interessen, Leuten, die westliche Interessen vertreten, bestochen werden, um dann dort die Interessen sozusagen von Europa, von Amerika wahrzunehmen, die halt darin bestehen, diese Produkte, die USA und Europa zu verkaufen haben, möglichst ohne Handelsschranken ins Land zu lassen. Und das verhindert dann auf Dauer eben den Aufbau einer eigenen Industrie, einer eigenen Wertschöpfung, so wie es der Bernhard gerade gesagt hat. Das heißt also, es läuft seit vielen Jahrzehnten ein unglaublicher Machtmissbrauch der mächtigen Länder, die Weltwirtschaft so zu gestalten, wie es den Interessen der starken Länder und nicht den Interessen der schwächeren Länder betrifft. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass man schon sagen kann, dass zumindest die offizielle Entwicklungshilfe, ich meine jetzt nicht die Entwicklungshilfe der Graswurzel Organisationen, die so auf persönlicher Ebene stattfindet. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz großartige Sache, die auch den Leuten in den unterentwickelten Ländern unsere Anteilnahme, unsere Freundschaft, unsere Solidarität zeigt. Aber dass die Entwicklungshilfe, die im großen Maßstab dargebracht wird, dass die meistens eigene wirtschaftliche Interessen fördert, eine Art der Korruption auch darstellen kann und letztlich eigentlich nur die Interessen und die Vorherrschaft der entwickelten Länder zementiert. Und ich denke, da muss ein ganz starkes Umdenken stattfinden, wenn sich überhaupt was ändern soll.
Also vor allem seitens der EU natürlich auch als Staatengemeinschaft. Weil
sicherlich, die EU verhandelt gerade aktuell wieder Abkommen mit afrikanischen Staaten, die so unfair sind, dass man, wenn man es zusammenfassend sagen will, ja, dass sie einfach die Ungerechtigkeit und die Ausbeutung dieser Staaten zementieren würden, diese Abkommen.
Mhm. Was jetzt das Thema eine andere oder alternative Weltwirtschaft angeht, da ist ja jetzt zum Beispiel in Lateinamerika erfreuliches zu beobachten. Da gibt es ja seit einigen Jahren so die Tendenz, dass immer mehr Staaten eben neue und linksorientierte sozialistische Regierungen erhalten teilweise. Und da gibt es inzwischen die sogenannte ALBA, also eine Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, in der Langform, also initiiert von dem venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez. Und das ist eben so eine südamerikanische, lateinamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft, der unter anderem Bolivien, Venezuela und Kuba angehören. Und das ist praktisch so eine Gegenbewegung zu dieser allamerikanischen Freihandelszone ALCA, die ja sehr stark von der USA eben jetzt auch unter der Regierung Obama forciert wird. Also Ziel ist eben, einen südamerikanischen oder lateinamerikanischen Wirtschaftsraum zu schaffen, der relativ unabhängig eben von USA und Europa funktionieren kann. Also ein Beispiel da war eben, dass es immer wieder zum Beispiel Hilfslieferungen aus Kuba beziehungsweise Ärzte aus Kuba bei Naturkatastrophen gab, die dann in anderen Ländern die medizinische Versorgung gemacht haben. Im Gegenzug dafür erhält Kuba dann zum Beispiel Öllieferungen aus Venezuela oder Landwirtschaftsprodukte aus Bolivien. Also eine sehr direkte Form der gegenseitigen Hilfe. Und in dem Zug ist auch zu nennen diese Banco del Sur, also eine südamerikanische Entwicklungsbank. Die soll eben ermöglichen, dass alternative Kredite für die Mitgliedstaaten dieser Gemeinschaft vergeben werden. Es sind inzwischen fast alle lateinamerikanischen Staaten außer Chile und Kolumbien Mitglied in dieser südamerikanischen Entwicklungsbank Banco del Sur. Und das soll eben eine weitergehende Unabhängigkeit von den Kreditvergaben IWF und der Weltbank eben bewirken, die ja immer auch sehr starken Einfluss auf die nationale Politik in Form von so ja, sogenannten Strukturanpassungsmaßnahmen eben bedeuten, also sehr starken Einfluss dieser Welthandelsorganisationen. Und gut, ja, die Bank ist 2007 eben gegründet worden und vergibt eben überwiegend Kredite an kleinere Betriebe, staatliche Betriebe und fördert entsprechende Infrastrukturmaßnahmen in der Region Südamerika eben hauptsächlich. Also zum Beispiel konnte auf der Schiene eben in Bolivien die Gesundheitsversorgung durch Verstaatlichung von diversen Erdgasfeldern etc. sehr stark verbessert werden.